Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina,
und wir begrüßen euch aus unserem Podcaststudio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen!
Hallo lieber Jens, ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist. Du bist ja schon seit einiger Zeit sehr intensiv in der Arbeit, auch zusammen mit uns im Future Energy Lab in unterschiedlichsten Projektwelten. Wir schätzen es sehr, wir schätzen deine Arbeit mit uns sehr und freuen uns sehr, dass du heute hier mit uns diesen Podcast aufnimmst zum Thema digitale Identitäten. Bevor wir jetzt reinsteigen in das Thema, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst, denn interessanterweise habe ich auch erfahren, dass du dich nicht nur mit der digitalen Zukunft auseinandersetzt, sondern auch mit Geschichte. Das ist ja irgendwie auch ein Spannungsfeld, was sehr interessant ist. Wie gehst du damit um in deinem Joballtag? Wie bist du dahin gekommen? Was machst du?
Ja, hallo Felina. Erstmal schön, dass ich da sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. In der Tat verbindet mich jetzt mit dem Future Energy Lab schon einige Jahre tolle Erfahrungen, tolle Projekte, tolle Zusammenarbeit, spannendes Netzwerk auch drumherum, was da entstanden ist. Ja, und was mich hier hingeführt hat, ist tatsächlich so meine Forschung. Ich bin Forscher von Haus aus. Ich bin, wie man im Englischen schön sagt, bei Training eigentlich Volkswirt und auf der anderen Seite Wirtschaftsinformatiker und habe aber tatsächlich auch mal Geschichte nebenbei studiert. Also nebenbei ist gut, das war ein Doppelstudium. Also ich habe das ernst genommen.
Wollte gerade sagen, Geschichte nebenbei klingt.
Nee, und ich wusste auch lange nicht tatsächlich so, in welche Richtung es gehen würde. Ich wollte ab einem bestimmten Punkt gerne promovieren. Und ab dem Zeitpunkt war es dann noch offen, was ich denn mache. Und tatsächlich hat mich dann aber die Wirtschaftsinformatik gereizt, so Internetökonomie. Und das war an der Stelle dann so ein Tick spannender, wo ich dann gesagt habe, gehen wir vielleicht in die Richtung.
Sehr schön, sind wir da alle froh drum. Dann haben wir noch unser kleines Either-Or-Format. Bist du eher der Typ fürs Buchlesen oder zum Podcast hören?
Also bei Sachbüchern und Romanen lese ich gerne, höre aber auch gerne Bücher, einfach weil das auch zeitlich besser machbar ist. Und Podcast, muss sagen, bin ich tatsächlich ein Junkie. Also ich höre ziemlich viel Podcast auch.
Ja, ja, das passt doch gut. Kannst du bald wieder deinen eigenen hören. Bist du eher in fernen Ländern unterwegs, wenn du im Urlaub bist, oder umreist du auch gern das Umland?
Also da, ich habe 4 Kinder, das heißt, Fernreisen ist schon lange, lange her. Beruflich habe ich das tatsächlich mal eine Zeit lang mehr gemacht, aber ist auch schon eine Weile her. Und klar, auch wegen Fußabdruck unterlasse ich das tatsächlich. Wenn ich es mache, muss ich sagen, dann ist aber für mich klar, dann will ich das Land auch kennenlernen. Also dann nicht, um da mal eine Woche oder 2 Wochen abzuspannen, dann möchte ich es auch ein bisschen tiefer anschauen.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Letzte Frage. Lieber kochen oder lieber essen gehen?
Oh, das hat tatsächlich, da gibt es 2 Gründe, ganz klar, die fürs Kochen sprechen. Wiederum die Kinder, würde ich sagen, die Anzahl, weil es einfach immer Aufwand ist und wenn man sie alle unter den Hut kriegen will, obwohl jetzt schon 2 aus dem Haus sind. Aber ich koche auch sehr, sehr gern, von daher definitiv 10-1 kochen, statt essen gehen.
Auch da bin ich total mit dir. Sehr schön, dann können wir uns jetzt hier mit unseren fachlichen Themen auseinandersetzen. Wie schon gesagt, es geht heute um digitale Identitäten. Das ist, finde ich, so ein Begriff, der klingt schon nach Fachwort. Man hat irgendwie das Gefühl, man weiß gar nicht so ganz genau, was damit eigentlich gemeint ist. Man hört, finde ich, auch unterschiedliche Begrifflichkeiten, die manchmal schwierig sind zu differenzieren. Kannst du mit deinen eigenen Worten einmal erklären, was genau ist es? Wo fängt digitale Identität an? Wo hört das aber auch am Ende wieder auf? Genau, in welchem Bereich lässt sich das einordnen?
Ich hatte ja erwähnt, dass ich mal Geschichte studiert habe und was mich das früh gelehrt hat, auch für die Volkswirtschaftslehre, war, Begriffe zu hinterfragen und Begriffe auch einzuordnen, sich auch anzuschauen, wo kommen die her. Und gerade beim Thema digitale Identitäten, also Identitäten, macht das sehr viel Sinn, auch wenn es vielleicht ein bisschen näher liegt. Der erste Teil ist natürlich Identitäten. Und Identitäten meint letztlich, was definiert einen? Wie gebe ich mich zu erkennen? Und wie können andere überprüfen, ob ich der Jens Strücker bin, ob ich ein Forscher bin, ob ich hier und da wohne? Das sind die sogenannten Eigenschaften, Attribute. Und digital meint, dahinter steht eine riesengroße Herausforderung, was uns nicht immer so ganz alltäglich bewusst ist, nämlich, wie mache ich das denn im digitalen Raum? Also wie weise ich bestimmte Eigenschaften nach? Viele haben vielleicht mal diesen Cartoon gehört oder gesehen irgendwo, wo der Hund vom Bildschirm sitzt, ja, ist uralt, aus den 80er, 90er, glaube ich, oder Anfang 90er, und sagt, weiß ja keiner, dass ich ein Hund bin, und bestellt sich Hundefutter, ja, auf Amazon oder wo das war. Und tatsächlich ist genau das die Herausforderung. Das heißt, ich kann digital alles Mögliche kopieren und müsste in dieses Netz, ins Internet, in vernetzte Systeme diese Grundidentitäten, also diese Nachweise, irgendwie erbringen. Und da haben wir uns über die Zeit dem sogenannten Web 2.0, ja, auch wieder Stichwort Amazon, solche Internetplattformen, sehr an ein gewisses Vorgehen gewöhnt. Das ist das sogenannte Single Sign-On. Das heißt, ich identifiziere mich einmal gründlich irgendwo, ob das beim Amazon ist, dann melde ich mich irgendwo an, Apple, Facebook, YouTube, ja, was weiß ich, wo ich da vielleicht drin bin und ein bisschen mehr will, TikTok, wie auch immer. Und dann kann ich anschließend mit diesen Einmalidentitäten, die ich eingegeben hatte, damit logge ich mich dann woanders ein. Damit werden aber natürlich sämtliche Daten von mir preisgegeben. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung bei digitalen Identitäten, hier Privatsphäre, Datenschutz zu gewährleisten. Diese Daten werden bei diesen Plattformen zentral gespeichert. Das sind also sogenannte Honeypots. Da besteht großer Anreiz, das zu hacken und die Daten zu bekommen. Wir wissen alle um die Probleme. Und dann gibt's aber noch eine zweite Seite, und die ist definitiv unterschätzt. Und das ist der ganze Bereich, Unternehmensbereich. Das heißt B2B, B2C aber auch, nämlich wenn es jetzt darum geht, wenn Unternehmen Daten weiterverarbeiten, austauschen wollen und mit jemand in Handel treten möchten, oder auch wenn ich jetzt an Industrie 4.0, auch an Maschinen denke und Daten von Maschinen austauschen muss, also zu Wartungszwecken, dann wird's schwierig im digitalen Raum, weil dann kann ich nicht mehr einfach Amazon vertrauen, sondern dann hafte ich als Unternehmen voll. Auch bei Datensouveränität heißt ja heute dann auch ganz klar, ich bin verantwortlich für diese Daten, und das sind sehr hohe Strafen, die da winken, die da drohen. Das heißt, da ist wichtig, dass wir da Wege, Möglichkeiten finden, auch für diese vernetzte digitale Welt Lösungen zu finden, die über dieses Single Sign-On hinausgehen. Und aktuell sind wir da noch nicht so richtig weit.
Jetzt wird's also spannend, genau. Dazu kommt ja auch die Problematik, dass eine Maschine wahrscheinlich keinen Amazon-Account hat und dieser Mechanismus dadurch nicht funktionieren würde. Du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, den Begriff digitale Maschinenidentitäten, ne? Also damit wollen wir uns jetzt auch gerade in der Energiewirtschaft beschäftigen, beziehungsweise ist das der relevante Punkt in der Energiewirtschaft. Dazu kommt, finde ich, aber auch nochmal dieser Begriff der dezentralen Identitäten. Kannst du mir nochmal erzählen, wo liegt da genau der Unterschied, und beziehungsweise wie hängen die beiden Begriffe auch miteinander zusammen?
Ja, sehr gerne. Vielleicht, um mal nochmal so einzuteilen, ist, wir haben einerseits Personenidentitäten, die würde ich mal so grob unterscheiden, also die in der Wirtschaft oder im Verwaltungsgesellschaftsleben relevant werden oder schon sind. Dann haben wir die Unternehmensidentitäten und dann die Maschinenidentitäten. Und für den ganzen Bereich Personenidentitäten ist in den letzten Jahren, 2014 gab es mal so einen ersten Anlauf auf europäischer Ebene, das hieß EIDAS oder EIDAS auf Englisch. Und das war letztlich so ein, damit wollte man so einen europäischen Vertrauensraum schaffen, dass Nationen, einzelne Staaten heraus so Grundidentitäten, also wir denken jetzt alle vielleicht an den Ausweis, Bundesdruckerei, ausgeben können und das dann digital auch weiterzugeben ist. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, deswegen gibt's auch 2.0, ganz überraschend der Begriff. Und das ist jetzt tatsächlich ein hoffentlich großer Wurf für Personenidentitäten, weil da einiges geregelt ist. Das heißt, das ist tatsächlich vom Ausmaß her, ist das schon, gilt das als das größte digitalpolitische Projekt der EU überhaupt.
Ah, Wahnsinn.
Also das ist schon ordentlich. Und dann kommt jetzt sozusagen der nächste Schritt in Richtung Unternehmensregister und viele andere Register, die wir haben in der Verwaltung, zusammenzuführen oder dort, sagen wir mal, Identitäten, Eigenschaften auch glaubhaft, vertrauensvoll austauschen zu können. Und jetzt sind wir bei Maschinenidentitäten. Maschinenidentitäten, da haben wir sowas halt noch nicht. Und dezentral und zentral ist ein schwieriger Begriff. Viele kennen das ja aus dem Blockchain-Bereich. Ich bin jetzt auch in der Fraunhofer. Ich bin nicht nur an der Universität Bayreuth, wo ich eine Professur habe für Wirtschaftsinformatik, sondern ich bin auch in einem Fraunhofer-Umfeld tätig, am Fraunhofer FIT, und kümmere mich dort auch im Blockchain-Lab um Bereich Energie und Dekarbonisierung. Und da im Blockchain-Kontext, Krypto-Kontext, Web3.0-Kontext hat man den Begriff ja häufig so zentral, dezentral natürlich schon mal gehört. Und was dort damit gemeint ist, ist vor allen Dingen in Netzwerken, wer darf welche Daten halten, wo liegen diese Daten, und da sind wir jetzt beim Punkt. Ich kann also Ansätze wählen, und die werden heute diskutiert, und mit einem, auf den wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen werden, sind die sogenannten selbstsouveränen Identitäten. Und das ist ein Ansatz, der auch bei eIDAS sozusagen, der eIDAS ist sozusagen das Gesamtkonzept, und SSI wäre jetzt eine Form, also die Abkürzung für selbstsouveräne Identitäten, ist sozusagen ein Ansatz, um das umzusetzen. Und da speichert man all diese Attribute sozusagen dezentral. Also wie in einer Brieftasche halte ich diese Attribute gesammelt, zum Beispiel, wenn es jetzt um die Person geht, in meiner Brieftasche, mein Ausweis sozusagen in meiner Brieftasche. Das ist das digitale Wallet. Das sieht eIDAS auch vor. Für Maschinen gab es das bisher oder gibt es das in der Form noch nicht. Und jetzt muss man wieder weiterdenken, ist abstrakt, aber dann macht man sich klar, Energiewirtschaft, da reden wir doch ganz oft über Sektorenkopplung.
Genau. Immer wieder ein großes Schlagwort.
Absolut. Und Sektor heißt ja, das sind verschiedene Industriebereiche. Also es gibt Telekommunikation, es gibt Automobilbranche, es gibt die Energiebranche, es gibt die Banken- und Finanzbranche. So, und einfachstes Beispiel, ein Elektroauto hat einfach in der Energiewirtschaft bisher keine Identität. Elektroauto kommt einfach nicht vor, weil das war ja Automobilwirtschaft, jetzt wird das elektrisch. Und wir stellen fest, ist ein Speicher, ist auch ein relevanter Speicher, haben wir 1 Million davon, dann sind wir schnell in Gigawatt-Bereiche Speicher. Scheint jetzt irgendwie relevant zu werden für die Energiewirtschaft. Und wir merken, also hier könnte es Sinn machen, die miteinander kommunizieren zu lassen, in Netzwerken auch ansprechen zu können. Und darum geht's exakt.
Ja, jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Relevanz für die Energiewirtschaft. Was ist denn, wenn wir das jetzt nochmal abseits des Elektroautos versuchen zu definieren, welches Problem wollen wir mit digitalen Identitäten in der Energiewirtschaft wirklich lösen, und wo liegt das große Potenzial?
Ja, also ich glaube, es fängt damit an, mit dem Thema verteilte Ressourcen, Energieressourcen. Im Englischen wer sich damit beschäftigt, da gibt es immer DERs, Distributed Energy Resources. Wir können das aber auch vereinfacht mal als einfach Dezentralisierung bezeichnen, in dem Sinne, dass wir, während wir früher vielleicht in Deutschland 100 große Kraftwerke hatten, haben wir jetzt ja doch Millionen PV-Anlagen, Wärmepumpen, Hunderttausende. Wir haben Elektroautos, die jetzt in Millionenzahlen auf den Markt kommen. Und warum ist das jetzt relevant? Das ist relevant, weil die einerseits Energie verbrauchen, aber eine Batterie kann ja auch einspeisen. Und die Summe der Wärmepumpen, wenn die wetterabhängig reagieren, dann hat das halt einen Rieseneffekt auf die Energiewirtschaft. So, und jetzt ist relativ klar, wollen wir die, sozusagen wie wir das heute tun, einfach nur passiv ansprechen, im Sinne von, da gibt es dann über den Großhandelsmarktplatz und den Energieversorger vielleicht jetzt mal dynamische Tarife. Dafür müsste ich aber einen digitalen Stromzähler haben, damit ich das sozusagen abrechnen und auch zeigen kann, hat jemand reagiert. Das haben wir heute noch nicht. Aber selbst wenn ich den habe, bleibt die Schwierigkeit, was ist das denn für ein Gerät dahinter? Ich möchte das mal an einem Beispiel klar machen. Energiewirtschaft ist halt nicht irgendein Sektor, sondern es ist eine kritische Infrastruktur, die dahinter steht. Wir wissen alle, wie lebenswichtig Strom ist, wie lebenswichtig Energie ist, Wärme im Winter natürlich auch. Und das Beispiel wäre hierbei, ich muss in der Energiewirtschaft immer sozusagen den Elektronenfluss, das, was im Energiesystem in den Leitungen sozusagen reingeht und rausgeht, auf einem bestimmten Niveau halten. Und da setzt man eine Frequenz an, um das zu messen. Hat man sich für eine Frequenz in Deutschland entschieden, 50,2 Hertz. Das ist nicht überall auf der Welt gleich, aber das ist eigentlich auch egal, sondern ich wähle eine bestimmte. Und jetzt geht's sozusagen, das ist der Elektronenfluss, und jetzt geht's darum, um den Energiehandel oben drüber. Das heißt, Mengen einspeisen, ausspeisen, ich muss das hier handeln, kaufen, verkaufen, wie rechne ich das ab, was war wann in den Netzen und so weiter. Und das sozusagen aufzulösen, das war mit 100 Kraftwerken relativ überschaubar, da habe ich also nur 100 Einspeiser und der Rest sind Abnehmer. Jetzt wird das Ganze viel, viel komplexer. Und wenn es um die Sicherheit des Netzes geht, das ist so die erste Ebene, dann versuche ich immer zu schauen, dass ich, wenn jetzt irgendwie ein unvorhergesehenes Ereignis kommt, was ich in der, bei der Frauen spielen Fußball-Weltmeisterschaft, ja, Männer spielen ja nicht mehr so viel erfolgreich, und dann in den Pausen strömen alle aufs Klo. Das ist ein schönes Beispiel.
Dann entsteht ein Peak.
Genau, und dann entstehen Peaks. Wir haben Ausfälle, beim Wind und Sonne kann was passieren, kann plötzlich der Wind weg sein, die Sonne weg sein an bestimmten Stellen. So, und dann muss schnell ausgeglichen werden. Bislang konnte man das mit entsprechenden Signalen an Kraftwerke und so weiter abfangen. Und diese Schwankungen, Spannungen waren jetzt auch überschaubar. Das, was jetzt an Fluktuation mit Millionen von Teilnehmern reinkommt, sozusagen an Flexibilität, die schwanken kann, reinkommt, Ungewissheit reinkommt, ist halt enorm. Und wenn ein Übertragungsnetzbetreiber, und die sind dafür verantwortlich, jetzt halt überlegen will, naja, können wir nicht denn auch das, was hinter dem Stromzähler ist, nämlich ein Elektroauto, eine Wärmepumpe etc., in der Summe, können wir nicht mit denen auch kommunizieren, handhaben und die zu einem bestimmten Verhalten zwingen, ob wir das über Markt, Teilmarktanreize machen und so weiter, das ist erstmal völlig egal. Aber um das zu können, muss ich wissen, wer das ist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es reicht einfach nicht zu sagen, ja, das wird schon irgendwas sein, weil der Punkt ist, ich kann in einem Netz, wo ich anfange, andere Anlagen anzuschließen als ein Großkraftwerk, bewege ich mich aus dieser alten OT-Welt, nennt man das, Operation Technology, die war gesichert, die gab es nur für diesen Bereich, da konnte niemand dran, in unsere Consumer Electronics-Welt rein, Information Technology rein. Und das heißt, wenn ich das ich muss das erkennen, damit ich weiß, das ist ein Auto, damit ich nicht hacken kann und dem System vorgaukle zum Beispiel, das sind jetzt 1 Million oder 10 oder 100.000 Autos, die einspeisen wollen, es dann aber doch nicht tun und umgekehrt. Und das Zweite ist genauso, ist dann relativ trivial auf der Nachweisebene, aber mindestens genauso wichtig fürs Gesamtsystem, ist das Abrechnen. Das heißt, wenn ich die Grenzkosten nicht kenne, weil ich den Typ der Anlage nicht kenne, also ob das jetzt ein Kohlekraftwerk ist oder ob das ein Elektroauto ist, Batterie, will ich das als Übertragungsnetzbetreiber wissen, weil das würde ich anders entlohnen.
Absolut. Ja, das klingt sehr schlüssig. Ich habe das Gefühl, du hast gerade den Gesamtprozess einmal sehr, sehr bildlich veranschaulicht. Vielen Dank dafür. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ich würde sagen, insgesamt tragen die digitalen Identitäten also dazu bei, die Sicherheit, die Effizienz und die Integration in der Energiebranche zu verbessern. Insbesondere im Kontext von zunehmenden, digitalisierten und vernetzten Systemen. Dem würdest du erstmal so zustimmen?
Dem würde ich so zustimmen und ich würde vielleicht noch einen Satz dazu bringen, weil ich begonnen hatte mit dem Elektronenfluss und dann gibt es die Handelsebene. Und aktuell ist die relativ weit auseinander. Also die Taktung, wie gehandelt wird, wie also sozusagen das, was real passiert im Elektronenfluss, dann auf der Handelsebene gerade gezogen wird, das ist relativ weit auseinander. Das sind so Stunden, geht runter bis auf 15 Minuten. Und wir können das viel näher aneinander bringen. Und das müssen wir auch, wenn wir das in dem System handhaben wollen. Und da müssen wir hin. Und das tun wir aktuell eben nicht. Und vielleicht noch ein Punkt bei der Zusammenfassung, was mir immer sehr wichtig ist, ist Zero Trust. Also das war das mit diesem OT-IT, dass wir sehen, bislang konnten wir, weil es nur 100 Kraftwerke waren und die konnten ja nicht weglaufen, die Kraftwerke, denen konnten wir auch vertrauen. Das ist jetzt vorbei.
Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Vertrauen schaffen, um eben auch die Herkunft der Daten sicherzustellen und dafür sorgen zu können, dass die Systeme verlässlich sind. Jetzt kommen wir mal auf den nächsten Punkt. Du sagtest gerade selber schon, das haben wir aktuell nicht, diesen Zustand, den du gerade beschreibst. Die Identitäten für die Maschinen sind bisher noch nicht in der breiten Masse vertreten. Welche Voraussetzungen, welche Infrastruktur brauchen wir denn dafür? Was ist denn das, was aktuell noch fehlt, um hier in die Umsetzung zu kommen?
Ja, also wir fangen ja nicht bei Null an. Das heißt, das Gute ist, wir haben ja bereits Systeme. Systeme meine ich jetzt Energiedateninfrastruktur, also wie fließen welche Daten. Wir haben also beispielsweise schon, jeder Marktteilnehmer hat eine Kennung. Wir haben mittlerweile ein sogenanntes Marktstammdatenregister. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, so Marktstammdatenregister, damit meint man aber nichts anderes. Stammdaten sind die Daten, die sich nicht so häufig ändern. Das heißt, eine Anlage und die Person, der die gehört, und damit kann ich die sozusagen zuordnen. Also das ist eine PV-Anlage, die steht an dem und dem Ort. Und
Leistung im Zweifel noch.
Genau. Und das ist sozusagen erstmal was, worauf wir uns stützen können, beginnen können. Da geht es um Stammdaten. Und dann gibt es aber natürlich noch die Bewegungsdaten.
Ist wie eine Art Personalausweis. Das, was sich bei uns als Person nicht ändern würde, findet man für eine Anlage.
Genau, das wäre jetzt sozusagen, da kann ich das nachschauen, ja, oder ich zeige das jemand, ich bin die Anlage so und so genau. Und das andere sind jetzt aber, was habe ich denn jetzt, was hat die Person mit der Anlage jetzt beispielsweise über das Jahr eingespeist oder in den Monat? Und der berühmte Smart Meter Gateway oder die Infrastruktur dahinter, die vom intelligenten Zähler, also einmal der Zähler selbst plus die Kommunikationseinheit zusammengenommen. Das wäre jetzt der Punkt, die kann dann aufzeichnen und Daten senden. Aber wem zum Beispiel, einem EVU oder damit meine ich jetzt demjenigen, der mir den Strom liefert und das auch abrechnen darf, der muss diese Bewegungsdaten bekommen. Der braucht die Stammdaten und die Bewegungsdaten. Für die Bewegungsdaten ist jetzt aber interessant, dass die Systeme, die wir aktuell haben, weil ihr gefragt hattest, wo stehen wir heute, was muss passieren, dass diese Marktkommunikation, wie wir das nennen, und das Marktstammdatenregister beispielsweise nicht sehr viel miteinander zu tun haben heute. Die sind tatsächlich vom Status her, würde ich sagen, nicht auf das eingestellt, was da gerade auf uns zukommt und wo wir sein müssen. Wir wissen alle, dass wir mit dem Smart Meter Rollout, dass wir da hinterherhängen, dass das eine, aber selbst wenn wir den hätten, mein Bild ist immer so von, auf einer Skala von -5 kommen wir dann, was die Digitalisierung der Energiewirtschaft angeht, auf -3. Ja, oder von mir aus auf 0, aber das ist noch nicht im Positivbereich. Ja, noch lange nicht, weil da gehört es dazu, dass wir die anderen Systemkomponenten, und es gibt noch weitere, zum Beispiel das Herkunftsnachweisregister, wenn es jetzt um Grünstrom geht, das ist heute ebenfalls eine sehr, sehr grobe Angelegenheit.
Da geht es dann darum zu garantieren, dass es sich hierbei um Ökostrom handelt?
Genau, heute ist es aktuell so, wir haben ja einerseits den Graustrom, der wird an der Börse gehandelt und dann können wir gewissen Grünstrom ausstellen und da möchte ich natürlich nachweisen, dass er nicht doppelt vermarktet wird und dafür gebe ich Zertifikate raus und da gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten aus der Situation, die wir heute haben. Der wichtigste aus volkswirtschaftlicher Sicht, aus meiner Perspektive ist erstmal, dass das nicht das Bild anständig wiedergibt. Das heißt, Beispiel CO2-Fußabdruck vom Grünstrom. Ich kann also billigsten Graustrom, Kohlestrom kaufen als Industrieunternehmen und mich relativ günstig mit den CO2 oder mit den HKNs, mit den Guarantees of Origin, mit den Nachweisen für Grünstrom grünstellen, kompensieren, ja, weil der Preis deutlich niedriger ist, will heißen, obwohl vielleicht die Knappheit zwischendurch eine ganz andere war, viel, viel mehr CO2 ausgestoßen wurde, nämlich in dem Moment, wenn ich bei einer Flaute, bei Windflaute oder bei wenig Sonne, PV-Strom im Netz, dann sozusagen besonders viel verbrauche, dann werden von mir aus Backup-Kraftwerke noch zusätzlich hochgefahren, was auch immer. Und der CO2-Fußabdruck entspricht dann einfach nicht der Situation, wenn ich das über HKNs probiere zu kompensieren. Ja.
Du warst jetzt gerade noch bei der Vernetzung zwischen den beiden Registern, was man da benötigt an Infrastruktur. Lass uns da nochmal kurz zurückgehen.
Sehr gerne. Die Modernisierung, die ich das nennen würde, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, dass wir das jetzt alles komplett neu aufstellen müssen, sondern es geht eigentlich aus meiner Sicht um eine ganz natürliche, evolutionäre Weiterentwicklung, die da heißt, zum einen das Befüllen. Wie kommen die Daten jetzt zum Beispiel ins Marktstammdatenregister rein? Das passiert heute so, wenn du dir ein Elektroauto kaufst und eine PV-Anlage hast, dann kannst du dir bestellen, kaufen. Und dann musst du die aber natürlich noch anmelden und auch ins Marktstammdatenregister eintragen lassen. Das funktioniert so, dass du die Daten erstmal dort einträgst, beziehungsweise zwischeneinträgst. Und dann wird das vom Verteilnetzbetreiber überprüft, händisch, zweimal händisch. Und man kann sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist, wie viel Fehler da passieren. Und dass das einfach nicht schnell genug passiert. Ja, da gibt's heute Engpässe und gewaltige Engpässe. Das ist also einmal das Befüllen und dann ist das Synchronisieren im Marktstammdatenregister selbst. Also es ist eine Realität, dass viele Verteilnetzbetreiber Schattenregister betreiben, um da einfach auch schneller Zugriff zu haben und die werden nicht automatisch abgeglichen. So, das ist der eine Teil, aber wenn wir jetzt die Marktkommunikation nehmen, das waren jetzt ja nur die Stammdaten. Deine Bewegungsdaten, die funktionieren ja über die Marktkommunikation. Und wenn du jetzt beispielsweise mit deinem Elektroauto dir zu Hause überlegst, möchte ich jetzt einspeisen, möchte ich ausspeisen, möchte ich mal das Marktsegment wechseln, möchte ich vielleicht ein bisschen Systemdienstleistung, also sagen wir mal zur Stabilisierung des Netzes beispielsweise beitragen, über einen Aggregator irgendwann vielleicht dann auch mal in kleinen Mengen selbst, wenn es dann Wege gibt, dass ich auch die Verantwortung dafür trage und nicht nur den Vorteil habe. Und ich möchte einfach wechseln. Dann müsste ich heute einen Brief schreiben.
Das ist unvorstellbar.
Also ich kann mich an einen Aggregator binden, der mir einen bestimmten Teilaspekt anbietet, Aber dann ist das so. Also dann kann ich aber auch nicht mehr groß wechseln anschließend, weil dann habe ich seine Infrastruktur, seine Software, Hardware und so weiter meistens. Dann wird das schwierig. Aber dass man wirklich frei wechseln kann, und da wollen wir hin, dafür muss ich sozusagen die Infrastruktur dahinter anpassen und weiterentwickeln.
Ja. Okay, du hattest jetzt gerade von den Registern gesprochen. Wie sind denn generell die Zustände dieser Register? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, also es gibt ja verschiedene Register, und das Herkunftsnachweisregister beispielsweise, das hat noch eine Auflösung, um das so ein bisschen klar zu machen. Das spiegelt, wie ich das vorhin ja mit den HKNs meinte, das spiegelt nicht die aktuelle Situation wider. Das heißt, man muss sich ja so vorstellen, das wird befüllt. Jeder, der sozusagen Grünstrom verkaufen will, muss sozusagen HKN erwerben. Und dann kann das sozusagen wieder eingelöst werden von dem, der es kauft. Und die Auflösung dahinter ist aber jetzt nicht auf dem Niveau, dass man sagt, viertelstündig das runtergebrochen. Also noch nicht mal da, wo der Strommarkt, Großhandelsmarkt heute eigentlich ist. Und da kann man sehr wohl hinkommen. Dafür müssten wir aber, und jetzt sind wir bei den digitalen Identitäten, dafür müssten wir sozusagen die Anlagen selbst mit denen kommunizieren können. Und das ist eigentlich von der Sache her auch gar nicht so problematisch, weil wir haben ja bereits einen Smart Meter Gateway. Jede PV-Anlage, jeder Charging Point, dort muss ein Smart Meter Gateway installiert sein. Und da ist eine Art Krypto-Chip drin, ja, kann man sich vorstellen wie SIM-Karten und so weiter. Und das heißt, ich kann beweisen, dass das ein Smart Meter Gateway ist, und alles, was dahinter hängt, kann ich dann sozusagen genauso digital damit verbinden. Das ist zumindest die Idee, die man bei digitalen Identitäten da verfolgt und wo man das dann, die nächsten Schritte gehen will.
Das heißt, das Smart Meter Gateway ist einer Anlage dann zugeordnet und damit wie eine Art Personalausweis für die Maschine und kann die Bewegungsdaten dann übermitteln.
Genau, ich würde sagen, dass das Smart Meter Gateway ist aktuell sozusagen, da kann eine wichtige Rolle als Vertrauensanker spielen im System. Ob das zwingend der Smart Meter Gateway in der Form bleiben muss, das muss man sehen. Damit meine ich jetzt nicht, wir brauchen keine Smart Meter Gateways, sondern was ich damit sagen will, ist, dass man genauso wie bei EIDAS über die Zeit Dinge sich natürlich weiterentwickeln, gerade in der Informationstechnologie, auch Kryptologie sich weiterentwickelt, und wir dann natürlich schauen können, wie kann man das wie kombinieren. Aber ich sage das ausdrücklich nicht in dieser Ausschließlichkeit, sondern zu sagen, Augen offen halten und schauen, was hier sozusagen pragmatisch ist und gut funktioniert.
Ja, klingt nach einer großen Herausforderung, würde ich sagen. Wie sind denn da die aktuellen regulatorischen Verhältnisse? Gibt es da schon europäische Bestreben, da auch regulatorisch einzugreifen und das Ziel mitzustützen, das langfristige?
Ich möchte mal wiederum zurück auf die, also bevor man in die Regulatorik geht, muss man sich, glaube ich, die Dimension nochmal ganz schnell klar machen. Wir reden einerseits die Dimension Personenregister, Unternehmensregister und Maschinenregister hoffentlich. Da sind die europäischen Länder komplett unterschiedlich. Und da reden wir ja über Stammdaten. Dann haben wir die andere Dimension, und das sind jetzt die große Frage Messdaten, ja, die zu bewegen. Und da gibt es tatsächlich große europäische Anläufe gerade. Das sind die sogenannten Datenräume, Datenraumprojekte. Das muss man sich vorstellen wie eine Art Referenzarchitektur, wie ich Daten datensouverän austauschen kann, trotzdem in Kontrolle über diese Daten bleibe. Da spielen wiederum Stammdaten und jetzt digitale Identitäten selbst eine ganz, ganz große Rolle, weil wer darf daran teilnehmen, wer darf die austauschen, welche Rechte hat derjenige, um das zu tun. Und jetzt muss man sich klar machen, dann reden wir aber auch noch über verschiedene Sektoren. Ja, also das war jetzt die zweite Dimension, Entschuldigung. Und damit wird das Ganze natürlich relativ komplex, und trotzdem gibt es diese Anläufe. Ja, das gibt es gerade im Bereich IDS, International Data Space, bei Datenräumen, Gaia-X, da gibt es diese Anläufe europäischer Ebene. Das soll letztlich in Interoperabilität münden. Das heißt, einerseits über Standardisierungswege der Daten und so weiter, was aber jetzt wiederum für einzelne Sektoren anders ist. Und das muss ich nochmal an einem Beispiel klar machen. Vielleicht das mit dem Auto nochmal vom Anfang. Wenn ein Auto nur in der Energiewirtschaft eine Rolle hat, dann muss ich das Auto ja definieren. Was ist ein Auto? Damit ich das auch in der Energiewirtschaft plötzlich verstehe. Weil bislang kenne ich das nur in der Automobilwirtschaft, was ein Auto ist.
Ja, klar. Genau, es hat bisher nur eine Funktion und plötzlich bekommt es noch eine weitere.
Genau. Und dann habe ich die Herausforderung, ich kann heute Und jetzt können wir vielleicht ganz kurz mal in dieses Konstrukt selbstsouveräne Identitäten springen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte digitale Identitäten wirklich umsetzen und schaffe jetzt einen Use Case und sage, ich möchte jetzt einem Auto eine digitale Identität geben und dass das auch woanders theoretisch verstanden werden kann. Dann kann ich das in der Energiewirtschaft machen und sagen, ich zeichne das mal ganz kurz auf, ganz grob mit diesem SSI. Da sind einige Buzzwords dabei, das muss ich entschuldigen, die nennt man so. Ja, also die.
Wir schreiben das alles in die Shownotes und dann kann man sich das nochmal durchlesen.
Sehr gerne. Also es gibt da auch, unter anderem haben wir das auch, haben wir da so ein White Paper zugeschrieben, dass man alles aufs Projekten heraus, dass man das so einen Einstieg haben kann in SSI, ja. Kann man leicht finden. Es fängt damit an, dass man sagt, es gibt sowas wie dezentrale Identitäten, ein dezentrales Identitätsregister. Das sind die DIDs, die kann ich da sozusagen in so einem Register ablegen. Wobei dieses Register, das kann eine Blockchain sein. Ursprünglich sind wir in einigen Projekten auch so mal gestartet, dass das da eine große Rolle gespielt hat, Blockchains. Dadurch, dass Blockchain aber Energieverbräuche ein Problem hatten, mit dem Datenschutz Probleme hatten und mit der Performance große Probleme hatten und dann noch die Legacy-Systeme, die Anbindung, ist das etwas, sage ich mal, in den etwas zurückgerückt. Und es ist aber aus meiner Sicht heute zumindest, es macht an ein paar Stellen richtig, richtig viel Sinn, Blockchains da zu nutzen. An anderen Stellen ist das aber nicht zwingend. Und ich erwähne das auch nur, um zu sagen, dass man dort sozusagen die Abdrücke von Daten, die Abdrücke ablegen kann. Und dann ist das auch datenschutzkonform, weil da sehr schnell die Bedenken hochkommen und auch zurecht hochkommen. Und das muss man da ein bisschen einfangen. Aber nehmen wir mal an, ich habe jetzt diese DIDs. Was steht dahinter sozusagen? Da steht ein universeller Identifizierer wie eine Art numerischer Code, Nummer. Und ich kann das auflösen. Also es ist letztlich nichts anderes als eine Internetadresse. So, und jetzt muss mir aber klar sein, wenn ich da jetzt eine Art Nummer habe und die kann ich jetzt in verschiedenen Sektoren benutzen, dann muss ich aber trotzdem auf der semantischen Ebene natürlich klar haben, dass auch jeder versteht, was ist ein Auto. Beispiel bidirektionales Laden. Ist für die Automobilindustrie extrem wichtig. Wartung, Batterien, Funktionsweisen und so fort, Abrechnung und so weiter, kritische Infrastruktur, Sicherheit, aber auch in der Energiewirtschaft. Und das müssen wir jetzt letztlich über verschiedenste Branchen hinbekommen. Jetzt kann man sagen, das ist ja um Gottes Willen. Wie soll man das jemals hinkriegen, regulatorisch? Du hast das ja auch zu Recht erwähnt. Ich glaube, wir haben auf der anderen Seite einen Push dahinter, was das also wirklich antreibt. Und das ist das ganze Thema CO2-Nachweispflichten. Das ist jetzt im ersten Moment vielleicht ein großer Sprung, sorgt aber dafür, dass sehr unterschiedliche Bereiche zusammenkommen zwei gemeinsame Klammern dabei, weil Unternehmen plötzlich, also die Energie nutzen.
Egal wofür, die gleichen Daten.
Ja, die möchten sozusagen, die brauchen das und können davon enorm profitieren. Und das hatten wir bisher nicht. Bisher war das, sagen wir mal, die letzten 5 bis 10 Jahre war so dieses Thema insgesamt eher infrastrukturell sehr weit gedacht. Das kommt mal auf uns zu, das Problem. Das müssen wir unbedingt angehen. Hätten wir auch längst tun sollen, ehrlich gesagt. Dann wären wir jetzt weiter. Aber auch andere, die vorausgegangen sind, dort sehen wir, die sind auch noch nicht in dem wirklich positiven Bereich. Ja, also immer noch vielleicht bei 0 oder 1, aber längst nicht bei 5 oder 6 im positiven Bereich.
Ja, das heißt, da trifft sich dann die Datenmatrix im besten Fall an einem Punkt. Hoffen wir es, dass wir da ganz schnell hinkommen. Okay, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie diese Datenebenen bestehen könnten in einem in einem besten Fall. Welche Akteure sind denn an dieser Stelle gefragt? Also wer ist denn am Ende zuständig dafür, diese Daten und auch Identitäten zu identifizieren, zu definieren? Du hattest gerade schon gesagt, einige Prozesse mit dem Hochladen einer der Information beispielsweise von einem E-Auto läuft manuell von Personen. Das ist eine wahnsinnige Vorstellung, was da für ein Kraftakt hintersteht. Welche Akteure sind denn hier jetzt am Endeffekt wirklich involviert und wie kriegen wir das hin, das vielleicht auch dadurch zu beschleunigen, die wirklich direkt anzusprechen?
Also die gute Nachricht, um gleich mal ganz viel Komplexität rauszunehmen, obwohl wir Millionen von neuen Anlagen haben und Player da drin, sind es am Ende ja Personen, die ein Auto besitzen und die gab es vorher auch schon, eine Wärmepumpe, die gab es vorher auch schon im System. Und wir müssen da ein bisschen flexibler werden, was die Rollen angeht und gerade wenn wir digitalisieren, auch das Potenzial zur Vereinfachung nutzen. Also dieser von mir beschriebene Rollenwechsel, wenn das digital passiert und der Prozess ordentlich umgesetzt ist und dann auch weiterentwickelt werden kann. Ich würde nicht sagen, behaupten, dass man jetzt für die nächsten 10 Jahre dort Systeme entwickeln muss oder Prozesse definieren muss, dann kann man damit ganz viel vereinfachen und verschlanken. Ja, genauso wie wir das ja auch bei Verwaltungsdigitalisierung erleben. Wir wollen ja verschlanken, wir wollen ja nicht Sachen komplizierter machen. Das heißt, bitte nicht, und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt, bitte nicht die gleichen Prozesse, die wir heute haben, digitalisieren, sondern die sofort weiterentwickeln, die fortdenken. Und da sind wir einerseits in der glücklichen Lage in Deutschland, dass wir mit Verbänden starke Player haben, die zwischen Industrie und, sagen wir mal, der öffentlichen Hand, wollte ich sagen, aber dem sozusagen den Ministerien, die dahinter stehen in Deutschland und der Bundesnetzagentur, dort sehr, sehr gut bisher vermittelt haben und beispielsweise sowas wie die Marktkommunikation dort ja auch eigenständig mitdefinieren und weiterentwickeln. Und da sehe ich auf der einen Seite die große Chance, das auch zu tun, das anzugehen, weil alle spüren, wir müssen hier was tun. Ja, das gesagt, gleichzeitig ist die Geschwindigkeit nicht ausreichend. Wir haben Fahrtabhängigkeiten, das heißt, es gibt eine gewisse Trägheit, weil wir im System sind und immer Dinge weiter, nochmal ein Röllchen weiter drehen und nochmal weiter drehen und noch eine Sonderlocke fortführen, anstatt dann auch tatsächlich was Schmerzhaftes, was keinem Spaß macht, sozusagen Dinge dann zwar noch weiterhin evolutionär, würde ich es beschreiben, nicht komplett einreißen, um Gottes Willen, aber auch mal einen größeren Sprung zu machen und Dinge auch aufzubrechen. Und das ist immer schwer, da muss man sich nichts vormachen, aber es muss auf die Agenda. Und da sieht's aktuell noch nicht so gut aus. Also sag ich mal so, dieses, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das so das Jahr der Infrastruktur, der digitalen Infrastruktur auszurufen, dass wir jetzt bloß nicht bei Smart Meter Gateway stehen bleiben, sondern weiter nach vorne gucken.
Man muss direkt eigentlich immer schon einen Schritt weiter denken, was brauchen wir denn danach, ne?
Weil es Infrastruktur ist. Und Infrastruktur ist ja wirklich das, was am längsten dauert, wo das am meisten Planung bedarf. Und ja, ich sag mal, wenn wir jetzt damit anfangen und die Pläne aus der Schublade fertig ziehen würden, dauert es ja immer noch 2 bis 3, 5 Jahre, bis wir das dann...
Das heißt, das System danach muss schon mitgedacht werden. Ja. Du sagtest gerade schon, mein Wunsch wäre, wir haben ja in der DENA auch ein Projekt, wo wir versuchen, diesem Wunsch ein Stückchen näher zu kommen, sag ich mal. Das Projekt heißt DIVE und wird umgesetzt von einem größeren Konsortium, von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft, von EnergyWeb, von BotLabs, von Oli System, Fieldfisher und dem Fraunhofer FIT. Und da bist du auch mit dabei. Magst du uns kurz erzählen, was im Endeffekt wirklich Inhalt dieses Projektes ist und was das große Ziel für euch ist?
Ja, gerne. Das, ich sag mal, der Ursprung dieses Projekts liegt schon ein paar Jahre zurück. Der Philipp Richard, Leiter vom Future Energy Lab, und ich, wir hatten 2019 diese Studie zur Blockchain gemacht in der Energiewirtschaft, in der integrierten Energiewirtschaft. Ich hatte damals den Teil verfasst zu, also die wirtschaftliche und technische Analyse, was die rechtliche nicht. Und für uns war eine der Empfehlungen oder eine der Punkte, die rauskam, war tatsächlich Blockchain zu prüfen, weil wir erkannt haben, weil an vielen Stellen das Bedürfnis kam, aha, Ende-zu-Ende-Digitalisierung muss einen Schritt weiterkommen in der Energiewirtschaft. Und eine Weiterentwicklung der Identitätsregister, also damals des Marktstammdatenregisters, was ja gerade erst entstand, macht richtig viel Sinn, das sofort mit weiterzudenken. Und seitdem gab es da mehrere Stufen. Und jetzt sind wir in einem konkreten weiteren Projekt angekommen, wo wir Use Cases uns anschauen, die mit den Partnern dort treiben, umsetzen. Und ich nenne mal zwei davon, sind das vorhin erwähnte Herkunftsnachweisregister mit Marktstammdatenregister mal zu prüfen, wie kann man sozusagen bessere Herkunftsnachweise bekommen über sozusagen automatische Anmeldung, Ummelden von Anlagen und die stetig zu erfassen, stetiger zu erfassen. Das ist das eine. Und das andere ist die Flexibilitäten. Ein unglaublich wichtiger Bereich, das war das vorhin mit dem Briefeschreiben. Ja, weil wenn wir uns überlegen, dass wir diese Gigawatt an entstehenden Flexibilität im Automobilbereich, die Wärmepumpen, nicht nutzen, dann ist das ja erstens ein unglaublicher Kostentreiber, das heißt eine Marktineffizienz, weil wir nutzen das nicht fürs System. Also Beispiel ist, du hast deine zu Hause eine PV-Anlage oder dein Mietshaus eine PV-Anlage und das ist ein Batteriespeicher, der ist vollgeladen und dann bleibt die über Nacht voll, aber es irgendwo anders laden halt welche ihre Autos auf und könnten es gebrauchen, aber bei dir im Haus sind vielleicht keine oder die sind gerade aufgeladen, wie auch immer. Also das über Deutschland hinweg, das macht dann richtig viel aus. Und wenn das sozusagen alles dann in dem Moment eingespeist werden könnte, abgerechnet werden könnte, dann ist das natürlich ein Riesenunterschied. Und das Zweite ist CO2. Das können wir auch uns von den Dekarbonisierungszielen überhaupt nicht leisten. Also beides ist, glaube ich, und der Herkunftsnachweis, das hatte ich vorhin schon erwähnt, es gibt dann halt entsprechende Anreize, auch zu den Zeiten zu verbrauchen, zu erzeugen und vielleicht auch dann zu investieren in neue Anlagen, wenn halt entsprechend viel CO2 entsteht oder wenig, ja, dass man das berücksichtigt. Sprich, beides soll das unterstützen und digitale Identitäten sind von vorne bis hinten die Voraussetzungen, dass das funktionieren kann. Weitere Teile, die dann dazukommen müssen und das Projekt ist dabei mit dran. Unter anderem unsere Aufgabe ist es auch, ein Zielbild zu entwickeln und einen Transformationspfad dahin. Das heißt, wie kann man denn dann in ein modernisiertes Register kommen? Was wären vielleicht erste Eigenschaften, die man mal anfasst, um das weiterzuentwickeln? Und dann aber auch in Richtung vorsichtig erstmal in nächste Schritte zu gehen. Wie kann denn überhaupt, und das ist dann andere Projekte, das ist klar, aber ein Zielbild entstehen, ein digitales Zielbild für die Energiedateninfrastruktur. Denn zum Beispiel die Marktkommunikation muss weiterentwickelt werden, auch darüber wird schon diskutiert. Aber wie das ineinander greift, eben noch nicht.
Ja, das heißt, ihr habt da wirklich auch die Chance, Standards zu setzen und bestmöglich Lösungswege aufzuzeigen, die für das Energiesystem von wirklich hoher Relevanz sein können.
Standards setzen, da muss ich jetzt aufpassen, weil ich auch kein Standardisierungsfachmann bin, aber wir können zumindest Konzepte aufzeigen und die mal anwenden und zeigen, dass Dinge funktionieren und ganz wichtige erste Schritte für eine Standardisierung machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Also, dass man das Bild wie Interoperabilität, also Interoperabilität meint ja wirklich, wie Systeme zusammen funktionieren können. Also nochmal das Bild so Identitäten zwischen verschiedenen Sektoren, dass auch in der Energiewirtschaft jemand weiß, was ein Auto ist. Also man das automatisch weiß, dass das ein Auto ist und ich das auch überprüfen kann. Dafür muss ich halt mehr auf mehreren Ebenen Datenstandards klären. Ich muss wissen, dass diese Unified Identifier klar sind, dass die auch überall akzeptiert werden und, und. Ja, und nicht zuletzt auch das, was wir vorhin mit der digitalen Geldbörse bezeichnet hatten, diese Wallets. Auch das muss sozusagen klar sein, weil diese Informationen würden dann im Auto liegen. Das heißt, ein Auto braucht eine Wallet. Und ja, da werden jetzt wieder Automobilhersteller gefragt, weil das macht ja nicht die Energiewirtschaft. Ne? Und man merkt schon, ja, aber das Interesse und die Bereitschaft gerade in der Industrie insgesamt, die ist schon toll. Und wir sehen das ja auch in ganz vielen Projekten, die ähnliche Dinge machen, wo es Überschneidungen da sind. Da ist sehr, sehr viel unterwegs.
Sehr schön. Darf man fragen, an welchem Stand ihr da gerade seid? Wo, an welchem Punkt befindet ihr euch gerade im Projekt?
Ja, wir sind tatsächlich gerade dabei, was die Flexibilitäten angeht, da sehr genau zu definieren und wenn wir jetzt vorsichtig sagen, so in Richtung, was müsste denn standardisiert werden, damit das jetzt passieren kann. Da sind wir jetzt relativ weit. Das Gleiche wollen wir jetzt noch für die Herkunftsnachweise auch noch machen. Und dann sind wir jetzt drin in Workshops mit Industrieexperten, unsere ersten Vorschläge für Transformationspfade jetzt mal so, sage ich mal, Feuer freizugeben. Ja.
Die ersten Akteure mit ins Boot zu holen.
Schön. Mal zu gucken, ob das standhält. Und das sind aber, klar, muss man, glaube ich, bescheiden sein. Das sind sehr wichtige Schritte. Ich glaube, die sind unbedingt notwendig, dass die gemacht werden. Aber wir dürfen jetzt auch nicht erwarten, dass danach innerhalb von einem Jahr alle Fragen geklärt werden. Da tauchen jetzt viele, viele neue auf. Und das gehört auch dazu.
Ja, das ist ja meistens so. Wenn man sich mit was beschäftigt, merkt man erst, was man alles vorher noch nicht betrachtet hat. Sehr schön. Aber dafür sind die Projekte ja umso wertvoller. Ich bin ganz gespannt auf den Weg des Projektes, das weiter zu beobachten. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wie schätzt du denn so die Entwicklung ein? Du sagtest gerade, es wird wahrscheinlich nicht innerhalb von einem Jahr umsetzbar sein. Was glaubst du, wie die Entwicklung sein wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Ja, ich könnte natürlich jetzt sehr allgemein, sehr generisch reden, so was, worauf man immer achten muss. Aber sagen wir mal so ganz konkret, aktuell auf europäischer Ebene treiben, was die Bewegungsdaten, Entwicklung von Bewegungsdaten angeht, Energiebereich, aber eben auch darüber hinaus Automobilbereich, Manufacturing-Bereich. Die Datenraumkonzepte werden gerade sehr getrieben. Die haben sehr viel Rückenwind gerade. Da entsteht eine kritische Masse. Catena X ist eines dieser Projekte in der Automobilwirtschaft, die sehr weit sind. Das macht einen sehr, sehr guten Eindruck aus meiner Sicht. Sprich, die ziehen gerade und probieren gerade Identitätsmanagements für Maschinen auch aufzusetzen, aufzulegen. Das ist auch ganz wichtig. Also auch für deren Fortschritte. Von daher glaube ich, dass da A, ein großer Push entsteht. Von daher bin ich in den nächsten 3 bis 5 Jahren sehr optimistisch, dass wir da weiterkommen. Und das wäre schon schnell. Die EIDAS-Verordnung, oder nicht, Entschuldigung, nicht EIDAS-Verordnung, sondern jetzt mit 2.0 und was da entsteht, Datenraum, und gerade so die Wallet-Entwicklung auf Personenregister. Ich glaube, da kommt nochmal ein deutlicher Schub rein, auch in Richtung der Unternehmensregister, wie ich das hoffe. Und damit auch für eine der technischen Lösungen diskutiert wird. Ich hatte vorhin SSI erwähnt, es gibt andere, aber SSI ist aus meiner Sicht die vielversprechendste. Und da bin ich nicht ganz alleine. Damit ist, glaube ich, dem Thema jetzt Energiewirtschaft und der Registerentwicklung ein ordentlicher Weg bereitet. Und wenn wir es dann auch hinkriegen, dass wir das Thema Dekarbonisierung noch weiter in den Vordergrund stellen, weil das wird immer mehr in Unternehmen auch, zumindest unsere Erfahrung, was wir mitbekommen, ein CFO-Thema. Also ein Thema nicht jetzt nur noch, wir wollen jetzt ein bisschen an unserer Außenwirkung, an unserem Reporting feilen, ja, und ein bisschen, sag mal, hin und her schubsen, ein paar Zahlen, sondern das ist notwendig, weil das Investoren wollen, weil wir bessere Kredite bei Banken bekommen, wenn wir das tun. Compliance-seitig, von regulatorischer Seite sowieso. Ja, wir haben jetzt CSDDD, kommt jetzt, wenn auch etwas anders, nochmal angepasst, aber es kommt. Wir haben deutsche Lieferkettengesetz, wir haben die Berichtspflichten CSRD und wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Dinge, die jetzt mit CBAM auf europäische Unternehmen zukommen und so fort. Das heißt, wenn wir dann noch mit einbeziehen, dass auf Unternehmensseite Scope 3, also diese Gesamtfußabdrücke und dann zu schauen, so was entsteht wirklich so im Lifecycle von einem Produkt, das Unternehmen jetzt wie Automobilhersteller, die Stahlhersteller vorschreiben, wie grün sie wann werden sollen, da werden die Anforderungen immer härter. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn, die Industrie treibt das. Und das alles, was jetzt aufgezählt hat, ganz, ganz viel mit Energie zu tun. Und ich hoffe, dass wir das dann auch entsprechend priorisiert in den Ministerien bekommen. Ich hole jetzt lange aus, ich weiß, aber ich wollte es möglichst konkret machen. Und ich sehe auf der anderen Seite in den Ministerien, weil das ist jetzt der nächste Player, die mitspielen müssen, auf europäischer Ebene wie auf deutscher Ebene. Auf deutscher Ebene, glaube ich, haben wir einerseits mit und das meine ich jetzt völlig ernst, wirklich mit dem Future Energy Lab ganz, ganz wichtigen Treiber-Player da in dem Spiel über das BMWK gefördert und das ja auch platziert, finde ich absolut richtig. Und da müssen sozusagen eigentlich ja noch mehr Projekte parallel kommen. Dateninstitut geht aus meiner Sicht ebenfalls genau in die richtige Richtung, nämlich auch zu gucken zwischen den Bereichen, also den Abteilungen mit den vielen Referaten drunter, ob das jetzt Wasser, Strom, Wärme ist und so fort, Industrie, dass dort sozusagen auch geschaut wird, was wir vorhin schon ein paar Mal jetzt hatten mit dem Auto, das in verschiedenen Industrien erkannt werden muss. Genau das muss noch mehr erfolgen und dann kann das funktionieren. Aber was noch ein bisschen fehlt, ist der Treiber dahinter, das Integrierende. Also wer hat die Verantwortung im BMWK, in den Ministerien, in der Regierung, als Wirtschaftsminister zu sagen, okay, wer baut mir die Energiedateninfrastruktur, die verschiedenste Bereiche interessant ist, oder sagen wir mal die CO2-Dateninfrastruktur, mir ist ziemlich egal, wie man es nennt, aber wo gehört das zusammen? Da muss noch mehr Fokus drauf.
Ja, das heißt am Ende die Vernetzung aller Systeme zu einem großen Bild und funktionierenden.
Ja, sagt sich immer so leicht, aber hier ist es wirklich relativ klar, das brauchen wir zwingend.
Ja, ja. Absolut. Vernetzung ist auch immer wieder in unserem Podcast folgendes Stichwort. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist am Ende dann doch immer wieder das Fazit. Vernetzung zwischen den verschiedenen Ebenen, Akteuren ist der große Schlüssel. Ich würde jetzt noch einen letzten Punkt erfragen, gerade auch jetzt, nachdem du nochmal alles so ganz gesamtbildlich veranschaulicht hast, was, finde ich, nochmal gezeigt hat, wirklich wie groß auch einfach dieses Spielfeld ist, auf dem wir uns befinden. Gibt es für dich noch Veränderungen, die passieren müssen, die notgedrungen sind, ob regulatorisch oder infrastrukturell, ohne die das Ganze in den nächsten 3 bis 5 Jahren wirklich schwierig werden könnte, beziehungsweise nochmal ganz definiert, was sind die Bottlenecks?
Gute Frage. Also ganz breit gesprochen, jetzt nicht nur in der Energiewirtschaft, die Taxonomien auf europäischer Ebene, also was Grünstrom, was Grünwasserstoff und so weiter angeht, das muss jetzt weiter ausgearbeitet werden. Wir sehen das ja auch bei Themen ESG, das ist ja noch nicht alles wirklich griffig. Dann das Thema, wir regulieren AI auf europäischer Ebene. AI kann, oder Large Language Models und die Frage, wo kommen Daten her, Mit wem kommuniziere ich da überhaupt? Das kann ein Riesentreiber für digitale Identitäten sein, ja, weil viele Interesse daran haben, gerade Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, mit den Daten, die müssen nachweisen, wo kamen die Daten her, mit wem spreche ich da und so fort. Da kann das kann also ebenfalls ein Treiber sein. Und das heißt aber auf der anderen Seite natürlich, ich muss auch mit AI entsprechend umgehen können. Ich muss auch Risiken eingehen können. Und da glaube ich tatsächlich, da bin ich mit der europäischen Regulierung noch nicht so ganz einverstanden. Vielleicht verstehe ich es aber auch nicht gut genug. Ich bin kein Jurist. Ich glaube, es wäre wichtiger, erst auszuprobieren und das kontrolliert. Und reguliert haben wir schon genug. Und dann begleitend einzugreifen, als zu früh jetzt Dinge abzuwürgen, weil wir gerade, wir wollen ja sozusagen unsere Datensouveränität damit ja Erfolg haben. Das heißt, auch unseren vielleicht spezifischen Weg in der KI gehen, heißt dann aber auch Freiheiten zuzulassen. Und ich fürchte, wir betonen zu sehr das Begrenzen, oder zumindest in der Praxis wird es so aussehen, und erlauben zu wenig echte kleine Reallabore, Dinge auszuprobieren. Ja, also das ist jetzt das Thema AI, aber wenn man sich anschaut, was an Datenverkehr auf uns zukommt, alle Prognosen gehen davon aus, dass in kürzester Zeit die Kommunikation mit Large Language Models einen wesentlichen Anteil oder einen ordentlichen Anteil im Internet-Traffic, im Internet-Datenverkehr sein werden, dann ist, glaube ich, relativ schnell klar, das ist Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Da brauchen wir digitale Identitäten. Also bitte vor allen Dingen das Ausprobieren zulassen. Ja, das wäre, glaube ich, ganz wichtig.
Wir haben jetzt nochmal zu guter Letzt, nachdem wir uns hier wirklich auf sehr fachlicher Ebene oder besonders du auf sehr fachlicher Ebene berichtet hast, haben wir unsere Keeper Facts ganz zum Schluss nochmal.
Ja, also Punkt eins, tatsächlich sich klar zu machen, dass diese Maschinenidentitäten, digitale Identitäten im Allgemeinen, aber Maschinenidentitäten im Besonderen, kein Nice-to-have sind, sondern eine Grundvoraussetzung in der Ende-zu-Ende-Kommunikation in einer digitalen, vernetzten Energiewirtschaft sind und darüber hinaus, wie wir gelernt haben. Heißt, eine Infrastruktur, da muss man natürlich sofort fragen, okay, wer betreibt die? Also Governance-Fragen. Wem gehören die Daten? Wer darf was rausgeben? Da sind tatsächlich auch in dem erwähnten Dive-Projekt beschäftigen wir uns mit der Rolle. Also wer betreibt das Register zukünftig? Wie gebe ich denn Vertrauen weiter? Wer darf Vertrauen wie weitergeben? Bei EIDAS wird genau das eben jetzt auch passieren oder ist schon in einigen Bereichen. Ich habe das letzte Mal in einer Veranstaltung gehört, da kam das schöne Beispiel, es war über die Bundesdruckerei, glaube ich, kam das, die sehr stark mit dem Thema beschäftigt. Ging es darum, wenn ich, Frage aus dem Publikum, wenn ich denn jetzt jedem Türsteher mein digitales Zertifikat zeige, dahinter ist eine gewisse Gefahr. Ich kann also aus dem dauernden Abfragen, wenn das jeder sieht, kann man gewisse Rückschlüsse ziehen oder da ist eine gewisse Gefahr drin. Ich umschreibe das jetzt nicht, das dauert zu lange. Aber wem zeige ich das? Wem darf ich das weitergeben? Das sind alles Fragen, die müssen dann konkret geklärt werden im Ausprobieren. Ja, und deswegen also erstens, Infrastruktur heißt, wer betreibt die? Wer setzt die auf? Wie weit geht die? Gibt es da vielleicht Veränderungen? Ganz, ganz wichtig. Was passiert, wenn wir es nicht tun? Wollen wir dann wieder so eine Single-Sign-On-Gesellschaft haben, wie wir das jetzt hatten, Web 2.0? Bitte nicht, ja, gerade auch für unsere Industrie. Das ist keine gute Idee. Was aber nicht heißt, dass der Staat das alles, die Daten halten muss oder so, um Gottes Willen. Gerade genau das Gegenteil ist der Fall. Aber den Rahmen ordentlich setzen. Und das Zweite ist für mich die Frage, was man vielleicht mitnehmen sollte, ist, wir haben Fahrtabhängigkeit. Das entsteht nicht von selbst. Ja, also Infrastruktur für digitale Identitäten wird nicht von selbst entstehen im Energiebereich. So laufen wir, wenn wir die Dinge, die wir bisher haben, einfach nur so ein Rädchen weiterdrehen, so ein bisschen weiterdrehen die Rädchen, dann landen wir nicht da, wo wir hin müssen. Dann kriegen wir Riesenprobleme. Und das haben mittlerweile, glaube ich, viele Player in der Energiewirtschaft längst verstanden. Und jetzt müssen wir nur die Folgen daraus ziehen.
Und den Antrieb nutzen. Ja.
Und das Dritte ist tatsächlich eher jetzt ein, also was man mitnehmen sollte, vielleicht formuliere ich es mal so, wäre tatsächlich der Ruf nach mehr Transfer- und echten Lernprojekten. Noch mehr sozusagen, ja, also so viele sind es jetzt auch wieder nicht. Wir haben einige große, auch vom BMWK geförderte Schaufensterprojekte in dem Bereich. Wir haben das Future Energy Lab mit einigen Projekten auch, kann ich vielleicht auch noch erwähnen, das DENA-ENDA-Projekt, was um Datenräume ging, ja, wo das erste Redispatch-Datenraum mal geschaffen, der Redispatch-Prozess geschaffen wurde. Also es ist sehr viel unterwegs, aber es reicht bei weitem nicht. Und die Geschwindigkeit muss eher zunehmen als abnehmen. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sind. Hauptantrieb, das vielleicht zum Schluss, ist aber, wenn wir nicht integrieren, also wenn wir diese Infrastruktur nicht aufbauen und weiterentwickeln, das ist so, so teuer. Also gemessen in Klimaschaden, aber auch ganz monetär gemessen, das sollten wir wirklich nicht tun.
Unbezahlbar, ja. Vielen lieben Dank. Das war ein ganz, ganz toller Einblick. Ich habe sehr, sehr viel gelernt heute und werde mich mit dem Thema auf jeden Fall noch weiter auseinandersetzen. Bin gespannt, dem Projekt Dive weiter zu folgen und freue mich auf viele weitere Projekte auch mit dir. Ich wünsche dir alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Ich habe zu danken.